Radio 1. Die Profis.
Sie wissen ja vielleicht, warum zu Ostern Hasen verehrt und verzehrt werden als Schokohasen, oder? Der Hase gilt als Bote der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, heißt es dann oft. Ja, diese Ostara aber hatte sich ein Märchenonkel namens Jakob Grimm ausgedacht. Also kann gut sein, dass die alten Germanen eine Fruchtbarkeitsgöttin hatten, aber vielleicht hieß die gar nicht Ostara, sondern Weihnachtara, wer weiß. Einigen können wir uns jedenfalls darauf, dass der Hase schon immer eigentlich ein Symbol war für Fruchtbarkeit. Außerdem endet heute die Fastenzeit der Christen und Fasten wiederum kann die Fruchtbarkeit steigern, sagt der Neurowissenschaftler Privatdozent Dr. Dan Eninger vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Guten Morgen, Eninger.
Schönen guten Morgen.
Sie untersuchen die Auswirkungen des Fastens auf das biologische Alter. Warum interessiert Sie das?
Naja, dass die allermeisten Erkrankungen, die wir bekommen, einschließlich Krebserkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und viele mehr.
Neurodegenerativ und kardiovaskulär, das sind so Fachwörter, die müssen Sie...
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, neurodegenerative Alzheimer, Parkinson beispielsweise, entstehen ja eigentlich alle auf dem Nährboden des Alterns. Sprich, wir bekommen die Erkrankungen, wenn wir alt sind. Und in jüngerem Lebensalter gibt es die Erkrankungen im Grunde genommen gar nicht. Und daher ist davon auszugehen, dass eben biologische Veränderungen im alternden Organismus eine wesentliche Rolle bei der Entstehung dieser verschiedenen Erkrankungen spielen. Und uns interessiert es eben, diese biologischen Veränderungen besser verstehen zu können, mit dem Ziel, letztlich perspektivisch dann auch daran therapeutisch ansetzen zu können.
Wie definieren Sie denn als Wissenschaftler bei Ihren Laborversuchen zum Beispiel Fasten? Was ist das?
Fasten gibt es eben in den Laborversuchen verschiedene Regime. Wir vergleichen das eigentlich immer mit einer Kontrollgruppe, die ad libitum, also nach freiem Willen Zugang zu Futter hat. Und die gefastete Gruppe bekommt dann beispielsweise nur eine definierte Portion des Futters. Also häufig wird zum Beispiel 60% der Kalorien verwendet, die die Tiere dann zu sich nehmen können. In unserem Fall, der Studie, die wir jetzt besprechen, haben wir die Tiere Intervall gefastet und zwar auch in einer besonderen Form. Da haben die Tiere eben 24 Stunden freien Zugriff auf das Futter, auch ad libitum. Und 24 Stunden haben sie gar keinen Zugriff auf Futter, sondern bekommen nur Wasser.
Also es fasten Mäuse bei Ihnen im Labor. Nachdem Sie die 2 Jahre haben fasten lassen, haben Sie dann eher zufällig festgestellt, danach zeugen die Älteren unter den männlichen fastenden Mäusen plötzlich deutlich mehr Nachwuchs. Wie deutlich war das denn?
Das war sehr deutlich. Also in größeren Kohorten haben wir da gesehen, dass wenn man eben die Männchen mit Weibchen zusammensetzt, dass dann bei den älteren Tieren ungefähr 40% in 3 Wochen Nachwuchs zeugen. Bei den gefasteten Tieren war das über 80%.
Wie kam es denn zu diesem Mehr an Nachwuchs? Waren die Spermien der Mäusemänner aktiver geworden durch das Fasten? Waren die Mäuse selbst sexuell aktiver oder beides?
Genau, also wir haben uns letztlich Veränderungen im Reproduktionstrakt zuerst unter die Lupe genommen, also Spermienzahl, Spermienqualität, auch hormonelle Veränderungen wie ein Abfall des Testosteronspiegels. Auf all das hatte das Intervallfasten bei den männlichen Mäusen keinen Einfluss. Wir haben allerdings festgestellt, dass es das Sexualverhalten dieser Mäuse deutlich gesteigert hat.
Nur mal so nachgefragt, die Mäuse, wenn ich das richtig gesehen habe, mussten erst 22 Monate fasten, da waren die Männer alle unter sich. Und danach wurden sie erst mit jüngeren Weibchen zusammengeführt. Und die Mäuse, die 22 Monate nicht gefastet und keine Weibchen gesehen hatten, die waren danach weniger begeistert davon, sich zu paaren?
Wir führen solche Versuche immer so durch, dass wir versuchen, den einen Faktor, der uns interessiert, in dem Fall das Fasten, experimentell zu isolieren, also 2 Gruppen zu vergleichen, wo die sich nur in diesem einen Faktor unterscheiden, in dem Fall das Fasten. Insofern unterschieden sich die Tiere dieser 22 Monate alten Ad libitum-Gruppe und 22 Monate alten Gefasstengruppe auch ausschließlich in diesem einen Faktor.
Aber wie erklären Sie sich das Ganze? Ich meine, könnte das eine psychologische Ursache haben, dass halt die Mäuse, denen 24 Stunden immer wieder das Essen verweigert wurde, dass die halt danach sagen, ich nehme, was ich kriegen kann und deswegen gilt das für die auch für die Paarung oder hat das andere Gründe? Was glauben Sie?
Den Ansatz, den wir gewählt haben, ist eben uns anzuschauen, welche Neurotransmittersysteme da möglicherweise bei den Tieren verändert sind. Wir wissen, dass das Sexualverhalten stark durch bestimmte Botenstoffe beeinflusst wird. Dazu gehören zum Beispiel Dopamin und Serotonin. Und unter den Botenstoffen, die wir im Hirn der Tiere gemessen haben, hat sich letztlich durch das Fasten eigentlich nur ein einziger in die Richtung verändert, die ein verstärktes Sexualverhalten vorhersagen würde. Und das war das Serotonin.
Würden Sie denn jetzt so weit gehen zu sagen, das könnte man auf den Menschen übertragen, sodass quasi das Fasten bei älteren Männern ein Ersatz wäre für Viagra?
Das mit Sicherheit nicht, weil Viagra setzt eben an Erektionsstörungen an. Dazu machen wir überhaupt keine Aussagen. In unserem Fall geht es um die Motivation, sich zu verpaaren, um Libido, um den Sexualtrieb, der gesteigert ist. Das muss nicht mit Erektionsstörungen beispielsweise einhergehen. Ich gehe allerdings davon aus, dass es von Seite der Effekte auf den Sexualtrieb bei Menschen durchaus ähnliche Effekte geben könnte, weil wir eben Hinweise darauf haben, dass die Regulation des Sexualverhaltens durch die entsprechenden Botenstoffe bei Menschen da relativ ähnlich ist. Wir kennen zum Beispiel als eine Nebenwirkung von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, die eben den Serotoninspiegel erhöhen, dass da eben bei Menschen auch Libido-Beeinträchtigungen, also eine Verminderung des Sexualtriebs als Nebenwirkung auftreten kann.
Sagt der Neurowissenschaftler Privatdozent Dr. Dan Eninger vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Herr Eninger, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen natürlich frohe Feiertage wünsche ich.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Danke.